Bom dia, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz. Folge 92 ist hier und euch erwartet diese Folge einiges an Premieren. Eine neue Rubrik. Wir haben ein Interview mit einem Luft- und Raumfahrtstudenten, mit dem Henning, dem Thrustmaster 3000. Was damit auf sich hat, erfahrt ihr später. Plus, Felix ist im Urlaub auf Madeira, einer Flugzeugenthusiasten, natürlich bekannten Insel. Und auch bei mir steht einiges an, beziehungsweise ist einiges passiert. Folgt euch auf diese Folge und genießt es. Viel Spaß dabei und ja, danke fürs Einschalten. American 787, American 787. Hallo. Willkommen in unserer kleinen Podcast-Höhle, Folge 92. Willkommen zurück. Und ich bin nicht alleine. Mein Name ist Florian und mit mir als fünf Buchstaben in derselben Zoom-Konferenz. Felix, grüß dich, mein Lieber.
Ja, bom dia, wie der Portugiese sagt. Einen schönen Tag aus Madeira, der Inselhauptstadt Funchal. Ich bin nämlich im Urlaub. Aber natürlich arbeite ich trotzdem und nehme dir einen kurzen Podcast auf.
Ja, wir müssen eigentlich mal so ein paar Folgen so vorproduzieren. Das wäre ganz praktisch für solche Fälle. Aber ich glaube, es ist schwer, so eine Folge, die ja immer so ein bisschen Aktualität aufweist, sofort vorzuproduzieren.
Ja, das finde ich auch irgendwie langweilig. Also finde ich auch irgendwie cooler, wenn es aktueller ist.
Ja. Zum Glück gibt es ja mittlerweile überall Internet, selbst in den abgelegensten Orten. Wie ist es denn? Ist ja eine aviatische Insel, kann man sagen.
Madeira. Ja, kann man sagen. Anscheinend der herausforderndste Anflug Europas. Im Gegensatz zu mir hast du das ja im Cockpit sogar mal mitgemacht, vor kurzem erst. Ich war lediglich Passagier und wir sind gelandet, als das Wetter echt mega chillig war. Also war Sonne und fast kein Wind. Heute allerdings Button gewesen und da sah es schon ein bisschen anders aus. Also die Flieger sind so ein paar Holdings vorher geflogen, ein paar Warteschleifen, konnten anscheinend nicht anfliegen, weil der Wind zu stark war. Und die nächsten Tage soll es ja auch ein bisschen stürmischer werden. Also ich bin mal gespannt. Theoretisch geht es Samstag zurück, aber vielleicht wird es auch erst Sonntag oder Montag, mal gucken. Ja, wir haben schon mal so ein bisschen drüber geredet. Wir fliegen ja meistens dann Standby, also das heißt, wir kriegen die Restplätze zu einem zwar günstigen Preis, aber wenn der Flieger halt voll ist, dann ist das immer schlecht. Und wenn jetzt Flüge natürlich ausfallen, dann sind die anderen Flüge natürlich voll. Aber bisher, toi toi toi, lief es echt ganz passabel, muss man sagen. Es ist so ein kleiner Portugal-Trip, also erst nach Lissabon, da zwei Nächte und jetzt hier in Madeira gewesen oder auf Madeira. Fünf Tage eher so Richtung Südwesten, Ponta do Sol, das war echt ganz schön da. Mit Blick aufs Meer und jetzt nochmal zwei Nächte hier in Funchal in der Inselhauptstadt. Auch sehr schön, nochmal wieder ein bisschen mehr Zivilisation um sich zu haben und ja, auch viel gewandert. Das ist echt von der Natur her, von der Landschaft her echt wahnsinnig beeindruckend, eine super schöne Insel. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich einen Mietwagen zu nehmen. Und also die Straßen, es ist wirklich krass. Also hier gibt es teilweise Straßen, die gehen fast 45 Grad nach oben, aber das ist mega heftig. Da muss man sich teilweise im Fahrersitz so aufrichten, damit man überhaupt sieht, was vor einem ist. Das ist echt krass. Ja. Muss man sich ein bisschen rein gewöhnen. Also fahrerisch echt interessant. Und ja, auf jeden Fall das Wetter sehr, sehr abwechslungsreich. Gestern war eigentlich geplant, so höchster Punkt der Insel sind so 1850 Meter ungefähr. Und da gibt's einen relativ stark frequentierten offiziellen Wanderweg. Aber das ging irgendwie gar nicht, weil der Wind halt so krass war, dass man sich echt teilweise da reinstellen musste. Aber ansonsten ist es eine sehr schöne Ferieninsel. Also kann man wirklich empfehlen und landschaftlich sehr, sehr schön. Preise sind auch in Ordnung eigentlich, muss man sagen. Also ja,
klar, ja, ist klingt so. Cool. Klingt sehr gut. Ich hoffe übrigens, wir nehmen das jetzt hier gerade auf, dass man dich gut versteht, weil ich habe hier teilweise so leichte Tonverzerrungen. Also ich verstehe dich, aber naja, das ist der Internetverbindung geschuldet. Ja, Madeira auf jeden Fall spannend, anscheinend nicht nur fliegerisch, sondern auch fahrerisch. Erinnert mich so ein bisschen an Costa Rica, wo ich vor 2 Jahren war. Das war mit dem Mietwagen auch teilweise ein ziemlich großes Abenteuer, von A nach B zu kommen. Sind wir in Deutschland irgendwie gar nicht gewöhnt, ne? Dass man teilweise so Straßen fährt und sich so denkt, komme ich da mit meinem Auto überhaupt lang? Aber
Echt crazy.
ja,
Also richtig steil bergauf und dann richtig
ne?
steil bergab und richtig schmal und also crazy. Hier ist auch so gut wie
Geröll
niemand zu
wahrscheinlich,
Fuß
also Schotter, ne?
unterwegs. Nee, es ist schon alles asphaltiert, aber also du legst halt innerhalb von kürzester Zeit, fährst du halt von der von Meeresspiegel bis 600, 700 Meter hoch, ne? So Serpentin oder halt geradeaus nach oben. Das ist echt krass.
Brauchst ein gutes, gute Bremsen auf jeden Fall, die nicht zu
So,
warm
oder Motor,
werden.
also Motorbremse, hat er bei der Autovermietung auch gesagt. Also alles im zweiten Gang am besten runterfahren, damit der Motor halt bremst. Weil sonst werden halt nach 5 Minuten die Bremsen heiß und das ist nicht so geil.
Dann geht's schnell bergab. Ja, das stimmt.
Jo.
Ich bin tatsächlich den Anflug schon mal im Cockpit geflogen, vor ein paar Wochen. Habe ich auch im Podcast erzählt. Ist ja ein spezieller Anflug, eben dadurch geschuldet, dass man da zum einen keine langen Endanflüge hat. Also vor allem in die Hauptlanderichtung auf die 05 ist das so eine ja ziemlich langgezogene Kurve, die man fliegt, weil da halt ein Berg im Weg ist. Und eben dieser Berg ist halt auch der Grund, warum es da zu ziemlich starken Windverwirbelungen und sowas kommen kann. Und dementsprechend sind die Windlimits da auch, je nachdem, aus welcher Richtung der gerade kommt, teilweise sehr streng limitiert. Das kann tatsächlich, also ich glaube, so auf 15, auf 10 Knoten sogar runtergehen, wenn der Wind da aus einem bestimmten Bereich kommt, dass man da nicht anfliegt, weil die Verwirbelungen und sowas einfach zu krass sind mit den Turbulenzen und so und dann halt dementsprechend auch Windschirmungen entstehen und sowas. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr anspruchsvoller Flughafen, aber als ich da gelandet bin, war es auch ziemlich ruhig. Also dementsprechend, ja, es gibt solche und solche Tage. Aber auf der Hohen See, da muss man halt ein bisschen raubeiniger unterwegs sein. Ein bisschen wie Helgoland vielleicht, wo wir damals hingeflogen sind mit dem kleinen Flieger.
Oh, das war auch was.
Ja, das war auch ein Abenteuer, das weiß ich auch noch. Sowohl die Landung als auch der Start.
Ja, das stimmt. Das war auch ordentlich windig an dem Tag, als wir da gelandet sind. Und ich glaube, die Robben am Strand haben sich auch etwas gewundert, warum der Flieger so tief rausgeht.
Die wussten ja nicht, dass du davor nochmal 10 Fischbrötchen hier reingeschaufelt hast.
Normal.
Und dass wir dementsprechend auch ein bisschen schwerer waren.
Schön Stinke,
Naja,
Matthias.
also du bist also, Stinke Matthias, beste Knoblauch Matthias. Du bist also bestens erholt, ja? Das ist doch gut. Dann können wir ja auch dementsprechend gleich in diese Folge starten. Ich weiß, du möchtest wie immer wieder wissen, wohin ich als nächstes fliege, habe ich recht?
Richtig, da kommst du nicht drum rum, auch wenn Urlaub ist.
Ich ja, weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wohin ich als nächstes fliege, weil ich habe gerade ins Hotel eingecheckt und werde morgen einen sogenannten Standby 30 absitzen. Das heißt, wir kriegen von der Firma direkt am Airport ein Hotel gestellt. Und ich glaube, ab 3 Uhr morgens kann ich dann wachgeklingelt werden und muss dann innerhalb von 30 Minuten ready sein. Das heißt, ich schlafe quasi in Uniform mit gepackten Koffer. Und begebe mich dann straight zum Flugzeug, wenn die mich rufen. Genau, deswegen weiß ich nicht, wo es morgen hingeht, falls ich gerufen werde. Und ansonsten steht eine neue Sache an, die ich auch noch nicht gemacht habe. Bin ich auch mal gespannt. Am Montag werde ich mich nach Zagreb begeben und dort ein Flugzeug aus der, ich weiß gar nicht, was es ist, aus der Wartung oder aus der Lackiererei oder was auch immer abholen. Und wieder nach Deutschland zurückbringen, ohne Passagiere. Ja, bin ich mal gespannt, wie das so abläuft. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber das sind
Endlich
so
mal wieder
diese.
Frachtmodus, ne?
Ja, genau. Endlich mal wieder Türen selber disarmen und Kaffee selber kochen. Geil. Ja. Aber ja, also bin mal gespannt, wie es ist. Auf jeden Fall bestimmt entspannt, wenn man ja, keine Verspätung hat, keine Passagiere. Eine Kabinencrew, um die man sich kümmern muss, einfach Tür zur Abfahrt, denke ich mal. Ich werde mir die Schalter auf jeden Fall genau anschauen, vorm Abflug, weil wenn die aus der Technik kommen, dann kann da ja noch einiges verstellt sein. Und man
Ja.
muss natürlich dann, oh, man sollte den Outside-Check auch dementsprechend ein bisschen gründlicher machen, weil es kann ja schon mal sein, dass da außen irgendwie was abgeklebt wurde an den Sanden für die Höhen- und Geschwindigkeitsmessungen und so, oder dass da irgendwelche Pins stecken in den Fahrwerken, dass wir das Fahrwerk auch einfahren können und sowas. Da muss man dann auf jeden Fall besonderes Augenmerk drauf legen. Ich glaube, wir brauchen keine Uniform an dem Tag. Es würde mich zumindest wundern, wenn wir mit Uniform fliegen würden. Das weiß ich aber noch nicht genau. Das heißt, eigentlich auch mal ganz cool, so in Zivil ein leeres Flugzeug durch die Gegend zu bewegen. Also freue ich mich auf den Tag. Bin ich mal gespannt. Zagreb kenne ich noch nicht. Dann fliegen wir nach Hamburg. Hamburg kenne ich auch noch nicht. Also ich kenne den Flughafen, aber war ich noch nicht als aktiver Flugzeugführer. Deswegen stehen ein, zwei Premieren an und das ist natürlich immer spannend, würde ich sagen. Genau. Wo geht's denn bei dir jetzt hin, wenn du aus dem Urlaub wieder zurück bist?
Ich würde irgendwie sagen, es ist so witzig, dass du halt häufiger irgendwie in Bangkok und Hongkong warst als in Hamburg.
Ja, krass, ne? Ja, diese ganzen deutschen Flughäfen, diese ganzen europäischen Flughäfen und so, das, also man kennt das halt quasi gar nicht, ne? Das ist schon irgendwie cool, das jetzt auch mal so zu erleben. Also macht auf jeden Fall Spaß. Also neue Flughäfen, ich weiß nicht, ich fliege immer sau gerne zu neuen Flughäfen, obwohl es eigentlich jetzt nichts groß anderes ist. Aber irgendwie ist es doch was anderes und dann freut man sich, dass man mal was anderes sieht wieder.
Ja. Also ich habe als nächstes hoffentlich erstmal den Heimflug. Das ist ja ganz schön, wenn das klappt.
Wollen wir es hoffen, ne?
Ja, und dann habe ich einen Simulator beziehungsweise Flat Panel. Das erste Mal, dass ich jetzt selber in Freiheit als neuer Trainings-FO auf die Menschheit losgelassen werde. Da bin ich mal gespannt, wie ich das Ding da so schaukeln werde. Da muss ich mich auf jeden Fall auch noch ein bisschen drauf vorbereiten.
Das wäre nicht schlecht.
Und ja, das wäre nicht schlecht. Und dann steht eine Viertagestour an und da fliege ich sehr viel zwischen London und Deutschland hin und her. Ich bin in Prag und in Dresden.
Oh, in
Ein
Dresden, das ist doch
schönes.
herrlich.
Dresden, ja. Schön.
Oh, herrlich. Schön in Zwinger,
Genau.
ein Radeberger saufen, ist doch ein Träumchen.
In Zwinger Club.
Ach du Scheiße, ey.
Dresdner
Also so witzig
Zwinger-Club.
hier mit dem von Zwingerclub in Zwingerclub hier. Frankfurt ist ja eigentlich auch so eine Art Zwingerclub hier. Auf die 25 Center das Visual, das hat ja auch immer so ein bisschen was. Mich auch mal wissen, so ob die Lotsen im Tower, ob die Sprüche noch hören können. Wenn, also da gibt es bestimmt einige witzige Kollegen, die dann, wenn die das Swingover requesten, sich dann irgendeine Scheiße ausdenken. Mein Kollege
Ja,
möchte gerne
witzig,
mal
aber in
swingen oder
Anführungszeichen.
sowas. Ja, irgendwie ist schon ein bisschen witzig, aber ich glaube, wenn du es jetzt 10-mal gehört hast, dann denkst du ja auch, ja, Digga, der war jetzt aber auch nicht neu. Naja, wer
Ja, stimmt
weiß.
schon.
Ja, wer weiß, wer weiß. Felix, ich habe was Spannendes gelesen, das fand ich total krass. Und
Du
zwar,
kannst lesen.
ja, kann ich. Und zwar
Crazy.
in der Geo Plus Abonnement habe ich das gelesen. Ist ein Monat gratis, deswegen habe ich es auch gerade. Und zwar ist das nicht krass. Es gab einen Rennfahrer, weiß nicht, in den, weiß nicht, 80ern, 90ern oder sowas, hier in Monaco, ne? Formel 1. Kennst du ja, das ist übelst die enge Strecke und so, total krass, da kommst du aus diesem Tunnel da raus. Weißt du das noch früher, als wir das auf der PlayStation gespielt haben, da bist du doch da durch so einen Tunnel da durchgesaust, ne?
Ja.
Und direkt dahinter gibt's doch dann so eine
Haarnadelkurve.
Links-Rechts-Kurve. Genau, die du aber nicht, ist das eine Haarnadelkurve?
Keine Ahnung.
Na, egal.
Ja, so eine Links-Rechts-Kombi, ne? So ganz eng.
Ja, genau, so eine ganz enge Links-Rechts-Kombination. Und in dieser Kurve war ein Unfall. Und der hat da raus beschleunigt, volle Kanne. Also hat natürlich Vollgas gegeben, ist ja eine langgezogene Gerade, wo man gut Meter gut machen kann. Und in dem Artikel ging es um Intuition. Und in dieser Kurve war ein Unfall, das wusste der Rennfahrer, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und aus irgendeinem Grund, der später dann rausgekommen ist, ist er vom Gas gegangen und ist langsam in diese Kurve reingefahren und konnte dann mit den Unfallautos ausweichen. Und hinter ihm, also die Rennautos, die hinter ihm waren, die sind nicht vom Gas gegangen und die sind dann teilweise in diesen Unfall reingefahren. Und ja, in dem Artikel ging es um Bauchgefühl und Intuition. Jetzt würde mich mal interessieren, was meinst du? Was haben die im Nachhinein rausgefunden, was ein Faktor war, warum der gemerkt hat, irgendwas ist anders?
Also es wird keine Rauchsäule aufgestiegen sein, nehme ich an, von dem
Nee.
Fahrzeug fragst.
Nee, ja, hätte aber sein können. Nee, aber das war nicht der Grund.
Vielleicht hat er keinen Vordermann gesehen.
Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht, aber es kann auch sein, dass der einfach, also die sehen ja manchmal keinen Vordermann, wenn da jetzt ein größerer Abstand zwischen denen ist oder so.
Naja, aber sonst kann ich mir irgendwie, weiß nicht, vielleicht war irgendwas in der Leitplanke kaputt oder so, weil die da vorher schon reingedengelt sind.
Nee, auch nicht. Im Nachhinein ist rausgekommen, dass die Zuschauer auf den Tribünen nicht zu ihm geguckt haben, sondern die Köpfe alle abgewandt hatten zu der Unfallstelle. Und das ist ihm im Nachhinein so ein paar Tage später aufgefallen, dass ihm das komisch vorgekommen ist, dass keiner zu ihm hingeguckt hat. Also weil das alle Köpfe abgewandt waren. Ist das nicht krass?
Krass.
Heftig, oder? Dass man
ja,
sowas im
ja.
Nachhinein dann so, dass das Gehirn
Dass
das
man das
auch
überhaupt sieht bei
unterbewusst.
den Geschwindigkeiten.
Ja, also er hat es ja nicht bewusst wahrgenommen, sondern unterbewusst, aber trotzdem dann irgendwie darauf reagiert. Und das finde ich schon faszinierend, ey. Also gerade bei sowas wie Rennwagenfahren, das ist ja schon so ein Stück weit vielleicht vergleichbar mit so einer Landung, jetzt gerade so auf Madeira oder so, da ist man ja auch übelst angespannt und konzentriert. Und das ist doch irgendwie faszinierend, was der Kopf dann teilweise ausblendet, aber dann doch irgendwie unterbewusst noch verarbeitet. Vielleicht eine total krasse Geschichte, also dass man da irgendwie mit, weiß ich, 300 km/h durch so einen Tunnel knallt und dass der Kopf dann trotzdem noch irgendwie sieht, oh, irgendwas ist hier anders, und man dann darauf so reagiert. Ja, es ist schon interessant. Also auch so Thema Entscheidungsfindung betrifft uns ja auch im Cockpit. Wie viel da wirklich bewusst und was da unbewusst geschieht. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, würde ich sagen. Könnte ja auch
Ja, aber ich
sein, so
glaube,
zum
das hat halt auch
Beispiel.
viel damit zu tun, wenn jemand erfahren ist. Also das merkt man ja auch so
Ja.
ein bisschen. Je erfahrener man ist, desto mehr weitet sich auch wieder der Blick für andere Sachen. Also wenn man so das
Ja.
erste Mal im Cockpit drin sitzt, da kommt einem ja so ein Flug von, ja, keine Ahnung, also ein relativ kurzer Flug jetzt, meinetwegen Frankfurt, Hamburg oder so. Das stellt einen ja jetzt überhaupt nicht mehr vor Herausforderungen. Und während des Linientrainings, wenn du halt als neuer Copilot anfängst, denkst du ja, oh mein Gott, ich habe so viel zu tun und gar keine Zeit, mal Kaffee zu trinken, mal rauszugucken oder sonst irgendwas zu machen, gefühlt.
Ja.
Das ändert sich ja. Da merkst du ja später, okay, je mehr Mentalkapazität ich wieder frei habe, desto einfacher fallen dir bestimmte Sachen auch, ne?
Ja, man ist auf jeden Fall aufnahmefähiger. Also der Blick wird ja auch weiter. Ich finde das so faszinierend, so am Anfang, wenn du so die ersten Mal da so drin sitzt, bist dann da, also in der Flugvorbereitung komplett damit beschäftigt, dich, deine Verfahren da abzuarbeiten, pünktlich fertig zu werden. Und ja, was du dann schon sagst, ne, so, einen Monat später denkst du dann noch, ah ja, okay, jetzt noch einen Kaffee und dann guckst du mal raus und siehst du, ach ja, hier, so und so weit ist die Abfertigung und so, da hast du ja am Anfang gar keinen Blick für, ne? Da bist du dann so auf dich fokussiert, dass du deine Aufgaben da richtig machst. Das stimmt
Ja.
schon, aber ich find's trotzdem spannend, dass man in solchen extremen Situationen dann ja teilweise auch unbewusst dann so die richtigen Entscheidungen trifft. Ist, glaube ich, auch so für einen Simulator mal eine ganz spannende Geschichte, ne? Also ich glaube, da läuft ja auch viel intuitiv ab, gerade in diesen zeitkritischen Situationen. Oder wenn man jetzt so koordinativ anspruchsvollere Sachen hat, wie zum Beispiel so ein Engine Failure oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass das schon mal interessant wäre, da auch so ein bisschen in dem Bereich zu forschen und sich mal anzuschauen, wie man das vielleicht auch so ein bisschen für sich nutzen kann. Aber ja, führt jetzt natürlich zu weit, haben wir, also ich zumindest habe da jetzt keine Ahnung von, wollte ich einfach mal so sagen, fand ich auf jeden Fall spannend. Und Stichwort Simulator, du warst ja jetzt auch vom Urlaub im Sim, glaube ich, oder?
Ja, das ist richtig. Ich hatte meinen eigenen Check. Also wir müssen ja jedes halbe Jahr einen Simulator und dann sind das immer 2 Tage. Und ja, jede Session dauert immer so 4 Stunden. Zusätzlich kommen dann noch das Briefing und das Debriefing dazu, aber es lief wirklich gut. Also hat echt Spaß gemacht. Und neben den ganzen 320 Sachen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, also Triebwerksausfall, Anflüge bei schlechter Sicht und so weiter, durfte ich dann nebenan auch noch 747 fliegen. Das war richtig geil.
Boah, das ist echt geil. Das muss richtig
Ja.
Bock machen, oder?
Das Witzige war halt, wir hatten halt einen Kapitän, der auch gecheckt wurde, der lange Zeit 747 geflogen ist und also als Co-Pilot und der
Ja.
da auch Trainings-FO war und deswegen, also der kannte halt die ganze Facility da alles ganz gut und dann waren die Kollegen von der 747, die auch Check hatten, waren halt auch gleichzeitig mit uns dann unten in der Pause. Man machte mal eine kurze Pause, dann so eine, ja, 10, 15 Minuten unten in der Mission, wenn sich das anbietet. Und da hat er kurz gefragt, weil ich halt die ganze Zeit so gedacht, oh ja, komm, ich würde voll gerne mal 747 und keine Ahnung was. Und dann hat er die gefragt, ob es okay ist, wenn die Pause machen, dass wir kurz bei denen in 10 Minuten mal eine Platzrunde fliegen. Und dann durfte ich echt mit der 747-8 mal eine Platzrunde schnell in Frankfurt fliegen. Hat echt Spaß
Digga.
gemacht. Hat auch Bock gemacht auf mehr. Also ist echt schon ein cooler Flieger, aber echt, also das 320-Cockpit ist geräumiger, glaube ich, vorne. Also Der Jumbo läuft schon sehr spitz zu. Da musste ich, ich bin jetzt nicht super groß, den Kopf so ein bisschen neigen tatsächlich beim Einsteigen. Und ja, es ist natürlich, ne, diese riesen Schubregler und keine Ahnung was, das ist schon was ganz anderes. Aber ließ sich
Eine
wirklich
andere
gut
Haptik,
fliegen.
ja.
Also ich bin auch mit Trim gut klargekommen. Obwohl ich das ja vom Airbus nicht mehr kann, nicht mehr kenne.
Ja, aber das mit dem
Genau.
Trim ist auch übertrieben, ne? Also da wird doch eine größere Sache draus gemacht, als es ist.
Ja, es ist halt wie alles dann wieder eine Gewöhnungssache, ne? Also,
Bildungssache, ja.
genau. Aber wir
Intuitiv
können
läuft
an der
das ab.
Stelle nochmal kurz Werbung machen, wer Bock hat, 747 zu fliegen mit uns und einen Live-Podcast zu hören. Am 14. April ist es soweit. In
Soll
bist du noch
ich jetzt
da?
weitermachen oder wie interpretiere ich
Nein.
deine Anstelle?
Ich war nur gerade irritiert, weil ich dich nicht mehr gehört habe. Aber wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns eine DM oder eine E-Mail an fensterplatz-podcast@outlook.de. 14. April ab 14:30, 15 Uhr geht's los in Bensheim, das ist südlich von Frankfurt. Da steht die 747, ein Fixed Base Simulator sozusagen. Und da darf jeder mal eine Runde drehen und wir zeichnen im Anschluss einen Live-Podcast auf. Also wer noch Lust hat, dabei zu sein, schreibt uns einfach noch eine E-Mail, dann quetschen wir euch da noch irgendwie mit rein.
Genau.
Jetzt kannst du weitermachen.
Ja, 747 auf jeden Fall cool. Ich bin auch mal in einem Fixed-Base-Simulator, die 747 geflogen. Das fand ich auch krass, auch im Vergleich zur 777. Also es war eine 400er 747. Diese Steuerwege und die Haptik und so, die ist schon nochmal ein bisschen anders, ne? Also die Steuerwege viel größer und so. Die 400er ist ja auch noch so ein bisschen älter als die Strich-8. Hat trotzdem echt ein cooles Flugzeug. Ich war mal in der Strich-8 vorne drin und das Cockpit an sich ist relativ eng, aber dahinter hast du halt übelst viel Platz, ne? Also du hast deine eigene Schlafkabine, eine eigene Toilette. Dann gehst du
Ja.
raus und dann fängt erst die Business Class an. Also das ist schon ja, ein cooler Flieger, glaube ich, ein cooler Arbeitsplatz. Wer weiß,
Der
vielleicht.
Jumbo sowieso, also iconic halt, ne? Das ist wie Porsche fahren.
Ja, safe. Vielleicht kommst du ja nochmal irgendwann in den Genuss und darfst mal fliegen. Wer weiß.
Who knows? I
Das
don't.
ist gut. Das ist ein gutes Stück. Das ist ein gutes Stück. Naja, auf jeden Fall würde es uns freuen, wenn ihr dann auch irgendwie euch noch hier anmeldet für unser Event. Mal gucken, ob wir da noch irgendwelche Nachrückplätze vergeben können. Wäre auf jeden Fall eine feine Geschichte. Ansonsten hatte ich mir überlegt, eine neue Rubrik mal ins Leben zu rufen. Und zwar wurde das so ein bisschen inspiriert davon, dass ich ganz gerne mit den Passagieren mal Galley Talk mache, so habe ich es mal getauft. Ich glaube, Galley Talk ist eigentlich, wenn man in der Kabine arbeitet und da so ein bisschen dann Shit Talk macht. Und deswegen finde ich das ganz witzig, dass das so ein bisschen ambivalent quasi jetzt gemeint ist. Aber ich finde es ganz cool, wenn man da jetzt mal irgendwie wartet, dass man kurz auf Toilette gehen kann, dann steht man öfter in der Galley und quatscht dann mit den Kollegen aus der Kabine oder halt auch manchmal mit Passagieren, wenn die sich trauen, da den Kopf mal reinzustrecken. Eigentlich ist der Vorhang zu, aber ich fand's ganz witzig. Jetzt zum Beispiel letztens stand ich da in der Galley, da hat einer dann so den Kopf da reingestreckt und mich so angeguckt und meinte so, dürfen Sie das Ding schon fliegen? Und ich so, wie? Ja, so weit sind Sie ja noch gar nicht. Was machen Sie denn jetzt hier hinten, ne? Ich so, ja, wir sind ja zu viert heute da vorne. Da meinte er so, wie zu viert? Und ich so, ja, der Kapitän und die zwei Autopiloten und ich gehe jetzt mal eben pinkeln. Hat er gelacht. Und da kommt man dann so ein bisschen ins Gespräch und ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. War, glaube ich, Qualitätsmanager bei Porsche oder so. Da waren auch schon so ein paar, die irgendwie was mit der Fliegerei zu tun hatten. Ein Ausbilder von den Lotsen in Langen, irgendwie letztens ein ehemaliger Lufthansa-Kapitän und so. Also es macht auf jeden Fall echt Spaß und teilweise auch echt interessante Leute dabei. Und ich glaube, viele nutzen auch einfach dann die Chance, so ein bisschen ihren braun gebrannten Teint zu präsentieren, wenn sie aus dem Urlaub zurückfliegen. Macht auf jeden Fall Bock. Mal auch zu sehen, wer da alles so mitfliegt. Na, und jedenfalls davon inspiriert von diesem Galley Talk, dachte ich, es wäre auch ganz witzig, mal so eine Rubrik zu haben, Galley Talk, wo es dann darum geht, dass ihr, bei Spotify könnt ihr unten drunter abstimmen, sagt, ob die Story, die wir uns jetzt hier entweder ausgedacht haben oder von euch übernommen haben und hier nur anonym präsentieren, ob die ausgedacht ist oder wahr. Und ja, ich habe jetzt einfach hier mal eine Story zur Präsentation und ihr könnt ja mal bei Spotify abstimmen oder uns bei Instagram schreiben, Fensterplatz-Podcast oder per Mail, ob die wahr ist oder erfunden. Haben mir auch überlegt, am besten wäre wahrscheinlich, wenn man das immer aus der Ich-Perspektive macht, weil dann klingt es auf jeden Fall authentischer, dann fällt es vielleicht schwerer zu erraten, ob es war es oder nicht. Und zwar ist das noch zurück zu meinen Cargo-Zeiten. Da waren wir auf einem Cargo-Flug von Deutschland nach Los Angeles unterwegs. Und das ist halt so eine typische Pferderennstrecke. Da sind immer teure Rennpferde an Bord und so. Und die reisen natürlich nicht unbegleitet, sondern muss natürlich ja auf das teure Gut aufpassen. Und ja, wie es der Zufall dann so will, sind das natürlich meistens dann Frauen, weil, wie jeder weiß, Pferde, Frauen verstehen sich meistens besser. Und ja, da war eine Pferdebegleiterin an Bord. Und wir waren zu dritt. Dementsprechend, ja, SFO, ich und der Kapitän. Und dann war es halt so, dass wir, als ich dann vorne saß, dass mir dann aufgefallen ist, dass der Kapitän irgendwie relativ oft nach hinten gegangen ist und dann auch ein bisschen länger weg war. Habe dann aber so an sich jetzt nichts bei gedacht, weil gerade beim Cargofliegen ist ja relativ entspannt, ne? Da kannst du ja dann auch, weiß nicht, hinten dir mal so ein bisschen die Beine vertreten und so. Und naja, habe mir da jetzt erstmal so an sich nichts gedacht. War ich in der Pause und bin dann wieder nach vorne gekommen und als erstes hatte dann der Kapitän eine Pause gemacht. Und ich saß dann da mit dem SFO und kam dann so ein bisschen ins Gespräch und er meinte auch schon irgendwie, was ist komisch, dass der Chef so oft hinten war. Dann, ja, haben wir uns da aber auch nichts weiter dabei gedacht. Und ja, dann kam dann der SFO irgendwann auch vom Pinkeln zurück und meinte dann, ist irgendwie komisch, weil die Kabine ist leer. Und im Frachtraum wäre auch niemand. Und es hat sich auch, eigentlich müssen die sich halt abmelden, die Frachtbegleiter, wenn die dann mal nach hinten in den Frachtraum gehen, um nach den Rechten zu gucken. Da hat niemand gemacht. Naja, und dann ist die Gerüchteküche natürlich angesprungen. Wir haben uns überlegt, was könnte da wohl passiert sein, wenn die Frachtbegleiterin nicht da ist und der Kapitän in der Pause ist? Ja, was meint ihr? Ist das wahr oder ist das erfunden? Eure Meinung bei Spotify oder per Nachricht? Felix, du weißt es ja auch
Ja, du
nicht.
musst ja
Was
dann
denkst
auch
du?
auflösen, was passiert ist, ne?
Nö, wieso? Erstmal müssen wir jetzt abstimmen hier, was wahr ist oder ob es erfunden ist. Kann ja auch erfunden sein. Dann gibt es ja nichts aufzulösen. Was meinst du?
Ich will jetzt niemanden beeinflussen. Deswegen müsste ich da ein bisschen länger drüber nachdenken, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass auf so einem Fahrtflug 12 Stunden die Pause vielleicht auch mal anders genutzt wird als zu schlafen. Also es ist ja im Prinzip eine Art von Schlafen, halt nur nicht alleine. Wer weiß. Also ich will niemanden
Spoiler.
beeinflussen. Ich könnte es mir auch
Spoiler, im
vorstellen.
Nachhinein gab es im Krubank Stroh. Nein. Na gut. Also eure Meinung bei Spotify oder über die bekannten Wege. Ja, die Zeit drängt ja schon wieder so ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause nochmal, oder? Dann geht es gleich weiter. Was meinen
Yes.
Sie? Gut, bis
Machen wir
gleich.
das. Wie sie gleich.
Ja, Leute, ihr kennt es, ihr seid auf Madeira wandern, wie der gute Felix, und kommt einfach nicht den verkackten Berg hoch, weil euer Koffer zieht euch runter. Der Griff hängt noch nur noch am seidenen Faden. Die Rollen so gut wie gar nicht mehr. Es geht steil bergauf und es geht einfach nicht. Der Koffer ist auch zu schwer, weil er ist natürlich nicht aus leichten Materialien. Und dann seid ihr endlich ganz oben. Ihr genießt den Ausblick und wisst, ihr müsst auch wieder runter und die Rollen, die werden nicht bis unten halten bei so steilen Bergen. So könnte es euch gehen. Oder ihr seid schlau, wie Felix, und ihr könnt natürlich Backpacking machen. Das wird sich wahrscheinlich auf Madeira anbieten. Oder ihr besucht einfach mal die Website von unserem Partner stratik.de. Die bauen schon seit mehreren Jahrzehnten feinstes Reisegepäck. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und aus leichten Materialien, unter anderem zum Beispiel die Kollektion Straw Plus, sogar aus nachhaltigen Materialien, tippitoppi. Und das Ganze auch noch Hightech-mäßig vernetzt mit NFC-Chips, Stichwort StratiConnect. Wir haben euch schon oft genug davon vorgeschwärmt. Checkt das einfach mal aus, wenn euch das interessiert. Fensterplatz ist der Partner von Stratic mit einem 20% Code auf nicht bereits realisierte Produkte, stratic.de und dann Code Fensterplatz. Und ihr kriegt 20%. Und ja, wenn ihr dann vom Berg wieder runter seid, dann könnt ihr gerne wieder unseren Podcast einschalten über die Bluetooth-Box oder ihr habt einfach Kopfhörer drin und hört ihn jetzt weiter. Viel Spaß, Werbung vorbei, weiter geht's.
Ja, Bomdia, willkommen zurück bei Folge 92 und apropos Florian, Los Angeles. Hast du mitbekommen, dass ein Kollege, der seinen letzten Flug auf dem A380 hat, in Los Angeles eine, ja, man kann eigentlich nicht wirklich Wingwave sagen, aber er hat einmal zum Abschied kurz gewunken. Hast du das Video gesehen?
I saw it. Of course I saw it. Wieso eigentlich apropos Los Angeles?
Du hast doch gerade in der Story erzählt, du bist nach Los Angeles geflogen.
Ah, ja, da hast du recht.
Ah, siehst du?
Das habe ich schon wieder vergessen. Schon wieder so lange her, nach der Pause.
Goldfisch.
Ja, habe ich gesehen, das Video. Ja, es ist ja in der Zwischenzeit so viel passiert, ganz ehrlich.
Ja, wahnsinnig viel.
So viel passiert. Crazy, bei dir ja. Vielleicht nicht, bei mir hier schon. Mhm. So viel sei gesagt.
Na gut.
Also, ja, habe ich gesehen, das Video. Hat er gut gemacht, würde ich sagen.
Ja, also ich finde auch, also es ist ja relativ unspektakulär, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Also es ist so ein bisschen, sage ich mal, wenn jemand seinen letzten Flug hat, da wird ja immer viel Bohai auch drum gemacht, was ja auch schön ist, dass man noch so einen würdevollen Abschied auch hat und normalerweise, oder was heißt normalerweise, aber manchmal ist es halt auch so, dass die Flughafenfeuerwehr dann sogar so eine Wasserfontäne macht, um sich zu verabschieden und dann ist ja vorher auch immer innerhalb der Crew schon so ein bisschen was und so weiter. Und der Kollege hat sich jetzt dafür, dass er diese Fontäne von der Feuerwehr da in Los Angeles bekommen hat, halt mit so einem Wingwave verabschiedet. Das wird natürlich vorher auch alles angekündigt im Flugzeug. Da wird halt auch gesagt, hier, das ist so Brauchtum in der Luftfahrt, dass man das so macht, etc. pp. Also dass sich auch keine Gäste da irgendwie erschrecken, dass man da jetzt plötzlich kurz nach dem Start mit den Flügeln einmal hin und her wippt. Aber es ist natürlich schon krass, wie sich dann im Nachhinein da das Maul zerrissen wird in der Presse und im Internet. Das ist einfach so heftig, finde ich.
Ja.
Aber was manche Leute sich da rausnehmen immer, wo ich mir auch denke, ey, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung und lasst ihr hier jetzt irgendwas, schreibt hier jetzt irgendwas zu. Und ich habe jetzt letztens bei mir auch in der Insta-Story was gepostet, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, über den A380, da haben die im Fokus geschrieben, dass der Flieger 36 Tonnen pro Stunde verbraucht.
Ja, das ich habe es auch gesehen bei dir.
Ah, ja,
also immer schwierig, ne?
Wo man sich echt, also ich meine, das ist ja jetzt kein Schundblatt, ne? Also denke ich mir ja, und das ist ja jetzt ein Thema, wo wir uns halt auskennen, wo man das auch einschätzen kann, wo man sagen kann, okay, da ist ganz klar was nicht gut recherchiert worden. Wenn ich mir jetzt denke, dass so Leute dann über Wirtschaft schreiben oder Politik und da irgendwelche Zahlen vielleicht nicht ganz sauber sind oder so, muss man sich echt fragen, also ob man das alles immer glauben kann, was da steht, weiß ich nicht.
Ich hab mich irgendwie letztens mal gefragt, warum ist das eigentlich im Journalismus so, dass Journalisten immer so viel kommentieren? Also wer hat die denn eigentlich gefragt, dass diese Sachen so kommentieren? Die sollen einfach Zahlen, Daten, Fakten liefern und dieses Einordnen, das kann ja eigentlich jeder selber. Also ich finde, es ist auch voll viel irgendwie so Meinungsmache, was eigentlich gar nicht unbedingt nötig wäre, weil voll oft ja will ich die Meinung von demjenigen ja gar nicht wissen. Also es interessiert mich nicht, was irgend so ein Journalist über irgendein Thema denkt. Ich will einfach irgendwie mit Fakten versorgt werden, so, ne? Und das ist natürlich dann doof, wenn solche Fakten nicht stimmen. Aber gut, ich meine, ich bin jetzt auch kein Journalist, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendeinen höheren Grund für und ich check den nicht, aber ja, ist mir letztens auch aufgefallen, als ich da wieder mal den Spiegel habe ich gelesen. Ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt jedes Mal immer so ein bisschen mitschwingende Meinung oder auch so viele Kommentare da liefern muss, aber ja, ist auf jeden Fall schwierig, wenn die Daten dann nicht stimmen. Mich hat das Video so ein bisschen an diese Cargolux 747 mehr erinnert. Kennst du das Video noch?
Ja, wobei man da ja auch sagen muss, dass das wohl fliegerisch halt auch nicht sauber war.
Naja, nee, also es hat mich nur daran erinnert, ne? Jetzt nicht, weil ich das jetzt in dieselbe Kategorie packen würde, aber es hat mich wieder daran zurückerinnert, dass das ja auch mal war.
Ja, genau. Ja, also ganz ehrlich, wenn mein letzter Flug wäre, würde ich mir auch irgendwas ausdenken. Also hätte ich auch Lust, das zu machen. Also, und es ist ja auch überhaupt nicht gefährlich. Also ich meine, da müsste man ja sagen, okay, jede Kurve, die du fliegst, ist gefährlich. Das ist ja auch nicht so. Also, da irgendwie 15 Grad links und rechts mal Flügel kurz hin und her zu wackeln, das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt super, super gefährlich. Also überhaupt nicht.
Nee, eben. Sieht halt spektakulär aus, ne? Gerade beim 380 oder wie bei Cargolux da mit der 747, wo es ja tatsächlich so ein bisschen an die Grenzen ging, aber jetzt bei dem 380 Beispiel, es sieht halt spektakulär aus, wenn sich so ein Langstreckenflieger da irgendwie auf so einen 12-Stunden-Interkontinentalflug da hochquält. Gerade die Vierstrahler sind jetzt auch nicht gerade die heftigsten Performance-Wunder. Und wenn dann auch so da hin und her gewunken wird, dann denkt man halt teilweise, okay, das sieht aber ganz schön schwammig aus, als ob das Ding gleich runterfällt. Aber dann ist natürlich, also innerhalb der Grenzen von der Aerodynamik, ne? Also da sitzen ja auch Profis drin, die das einschätzen können und so, in den meisten Fällen. Deswegen sah auf jeden Fall cool aus. Und ja, ich denke auch, also wenn man da jetzt nach 35 Jahren oder so in Rente geht und man hat so einen Beruf wie den Pilotenberuf auch mit Leidenschaft ausgefüllt, dann sei das eben auch gegönnt, da mal um 380 da zweimal hin und her zu wackeln. Also
Ich finde auch.
ich freue mich da eigentlich immer drüber, wenn ich sowas sehe. So cool. Also
Ja.
für Passagiere macht es auch Spaß, für die meisten zumindest. Von daher, alles in Ordnung.
Ja, denke ich auch. Ja, ich wollte gerade noch eine Sache kurz ergänzen, weil du gerade, also mir ist es auch aufgefallen, wenn man so Talkshows anguckt, also ist ja wirklich egal, ob das jetzt Maischberger, Lanz oder Mioska oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, dass da auch jedes Mal Journalisten in der Runde sitzen.
Ja, immer dieselben ja auch.
Ja, und da denke ich mir auch immer, also was soll das denn? Also ich meine, wenn du da jetzt mal Leute einlädst, keine Ahnung, von einer Gewerkschaft oder von irgendwelchen Instituten, also Ökonomen oder was weiß ich, ne? Aber warum sitzen denn da immer Chefredakteure von irgendwelchen Redaktionen, wo ich mir auch denke, ja, was soll das denn? Also Journalisten haben doch, was du gerade auch gesagt hast, erstmal so den Auftrag, quasi die Fakten zu übermitteln und den Leuten zu
Ja.
ermöglichen, dass sie sich selber eine Meinung bilden können. So, und wenn das direkt vorne eingeordnet wird, also ich glaube, dass das mittlerweile auch so ein riesengroßes Problem tatsächlich für die Demokratie ist, kam ja jetzt letzte Woche auch dieser Bericht raus, dass die Anzahl an Demokratien immer geringer wird. Ich glaube halt, eine Demokratie muss den Leuten auch teilweise selber einfach mal zutrauen, dass sie sich selber eine Meinung bilden. Und das merkst du ja auch, finde ich, wenn du mit Leuten sprichst, die wollen das auch nicht vorgekaut haben. Die wollen nicht, dass irgendein Redakteur, den ja erstmal per se nichts dazu ermächtigt, da irgendwelche Richtungen vorzugeben. Die Leute wollen sich selber eine Meinung machen und das machen sie ja auch. Also deswegen ist, glaube ich, auch dieser Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung teilweise so unterschiedlich, weil
Ja.
die selber auch gar nicht so wissen, was denkt denn jetzt die breite Masse. Also es ist ja egal, welches Thema man da aufmacht, da gibt es sicherlich viele im Moment, wo die Umfragen und die Meinung, die in den Medien wiedergegeben wird, sich teilweise nicht wirklich decken. Und ich finde das irgendwie auch teilweise merkwürdig. Und wenn, wie gesagt, ne, also da den Fuelflow vom 380 rauszufinden, das ist jetzt auch nicht die handwerklich schwierigste Aufgabe. Kann natürlich auch mal so ein Lapsus sein, der jetzt einfach passiert, ne? Klar, will das jetzt auch nicht größer machen, als man das irgendwie machen muss, aber ich finde, wenn es dann wirklich um so komplexe Sachen geht, wie Rentensystem, Sozialversicherung, Arbeitslosigkeit, Bürgergeld, was weiß ich was, ja, wo es jetzt ja wirklich drauf ankommt, dass die Zahlen, die da veröffentlicht werden, auch Hand und Fuß haben, da hoffe ich, dass da schon ein bisschen gründlicher dann wirklich verifiziert wird, ob das, was man da in so ein Blatt reinschreibt, auch tatsächlich richtig ist.
No.
Ja, weil ich meine, wenn man sich überlegt, 36 Tonnen pro Stunde, so ein 380, der fliegt ja auch von Dubai nach Los Angeles, 15, 16 Stunden, der müsste da über 360 Tonnen Sprit mitnehmen. Also fast 700 Tonnen Sprit für die Strecke. Also 700 Tonnen, ja,
Ja.
also sollen die noch einen Tanker dahinter schicken oder was? Also, ist ja, naja.
Ja, gut, ich meine, dass man das jetzt nicht eben also zutrauen kann, dass der jetzt da so
Ja.
Gewichtsrelation beim Fliegen Bescheid weiß. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie viel ein ICE wiegt oder so. Ne? Das, aber ich weiß schon, das war jetzt nur das Beispiel, um da in das Thema einzusteigen. Und ja, ich finde auch, also dass da irgendwelche, ich sag jetzt mal, dahergelaufenen Journalisten da irgendwie ihre Meinung präsentieren in so großen Talkshows und so, da frage ich mich auch, wieso. Also die haben ja keinerlei Fachkenntnisse in diesen Gebieten. Die haben einfach dann über einen Artikel Sachen gesammelt und sich dann selber eine Meinung gebildet, aber das kann man ja auch den anderen Leuten überlassen. Vor allem
Ja.
das Problem ist halt auch dabei, finde ich, Es ist ganz oft so ein Urteilen über irgendwelche anderen Meinungen oder über Personen. Und das bringt ja irgendwie in keiner Weise irgendwem was. Also mich interessiert jetzt mal, weiß nicht, übertrieben gesagt, interessiert mich jetzt nicht, wer Innenminister ist oder wer Bundeskanzler wird, sondern mich interessiert, dass die Leute da einen guten Job machen. Und wenn es da jetzt um irgendein Thema geht, wie zum Beispiel das Rentensystem, dann will ich da nicht wissen, dass Christian Lindner ja am Porsche fährt. Und Hubertus Heil, was weiß ich, was macht, sondern will ich jetzt einfach wissen, ist das Rentensystem so gut, also was die Zahlen und Fakten und die Dings hergibt, auch was die Expertenmeinungen dazu sind. Das will ich wissen. Und das muss gar nicht eingeordnet werden, sondern einfach nur, keine Ahnung, die Wirtschaftsweise so und so sagt das und das, der Rentenexperte von da und da sagt das und das. So. Und kein Urteilen darüber, ob Christian Lindner ja genug Erspartes hat und die armen Leute ja jetzt wieder übergangen werden und bla bla bla, das interessiert mich nicht. Ich will jetzt einfach nur eine Einordnung haben, macht das Sinn, was die entschieden haben oder nicht. So. Und das passiert halt nicht. Es geht immer um die Personen. Es wird immer über diese Personen geurteilt. Das fand ich auch beim Bundeskanzlerrennen, fand ich das so krass. Da ging es dann immer
Das ganze
darum,
Rennen.
weiß ich nicht, mag. Ja, um das Rennen ums Bundeskanzleramt halt, weißt du, da ging es dann immer so darum, wer macht das Rennen, ob Söder, ob Dingens und wie war diese Aussage gemeint und so. Es geht null darum, kann der das oder kann der es nicht, ne? Also es geht immer um dieses Wie und nicht um das Was. Das finde ich ist ein ganz großes Problem und da tragen ja diese Einordnungen auch immer zu bei. Und naja, keiner nachgefragt hat, keine Ahnung. Also ich lese mir jetzt, vielleicht aus Unterhaltungszwecken lese ich mir jetzt mal so einen Kommentar durch, weil ich es dann ganz witzig finde. Aber eigentlich interessiert es mich nicht. Und wenn da wieder irgendeine Journalistin da bei Lanz sitzt oder so, dann kann das sein, dass die das dann gut macht und da irgendwelche Fakten in der Diskussion liefert. Kann auch sein, dass sie dann da irgendwie, also ihre Meinung präsentiert. Und da frage ich mich dann auch, ja, wieso, ne? Also ich setze mich ja jetzt auch nirgends hin und, weiß nicht, sage meine Meinung über Atomkraft oder so. Zumindest fragt mich keiner. Aber ist ja wurscht.
Ja, ich wollte nur
Ich
noch
würde
mal sagen,
sagen,
also ich finde, wenn es jetzt als Kommentar gekennzeichnet ist, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber also der Hauptteil der Berichterstattung sollte ja wirklich Berichterstattung sein. So, also einfach eine sachliche Darlegung von Fakten, wie du es jetzt schon gesagt hast. Und weil du gerade so meintest, in einem Nebensatz, das wird dann so kommentiert. Also letztendlich ist es ja auch so, dass ganz viele von politischen Entscheidungen, da gibt es überhaupt kein richtig oder falsch. Es gibt nur für die eine Seite Pro und Contra und für die andere Seite Pro und Contra. Also es ist ja nicht schwarz-weiß. Weißt du?
ja.
Deswegen finde ich es immer schwierig, wenn man sich dann halt auch so hinstellt als Journalist und dann so sagt, ja, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Nee, es ist nicht die richtige Entscheidung. Also ich finde jetzt zum Beispiel auch so Thema Schuldenbremse. Also wenn du dir mal anguckst, was der deutsche Staat jetzt alleine durch die Zinseserhöhung an Schulden zurückzahlen muss, ja, wir können froh sein, dass wir so eine geringe Schuldenquote haben und dann wird immer so getan, ja, Staatsschulden ist ja nichts. Ey, wir hatten vor 15 Jahren eine Staatsschuldenkrise in Europa, wo Griechenland kurz vor dem Ausschluss stand und wo Deutschland hunderte Milliarden Euro an Rettungssummen da in den Fonds reingepackt hat, wo das Währungssystem kurz vorm Kollaps stand. Und da wird dann immer so getan, ja, Schulden sind doch, ist doch egal so. Also denke ich mir auch, ja, das ist auch ohne so Expertise. Also du kannst natürlich die Meinung vertreten, dass Staatsschulden jetzt nicht so schlimm sind wie bei einer Privatperson. Aber das dann immer so darzustellen, als wäre das die einzig richtige Entscheidung, das finde ich halt dann auch immer sehr
Ja.
bedenklich irgendwie. Aber gut, wir sind kein Politik-Podcast, sondern wir kümmern uns hier ums
Aber
Fliegen.
gut. Noch nicht. Noch nicht.
Pilot und Politik, ja. Ich weiß auch nicht, ob das
Wer
immer so
weiß.
gut ist. Uns ermächtigt ja im Prinzip auch keiner hier, unsere Meinung kundzutun, wenn es um politische Sachen geht, aber egal. Ihr habt da jetzt eingeschaltet, also müsst ihr euch die Scheiße auch anhören. Oder, ja, keine Ahnung. Macht euch ein Glas Wein, eine Flasche Wein auf und hört nicht mehr zu, ist auch okay.
Unseres ist aber immer faktenbasiert.
Natürlich, unseres ist immer richtig. Wir sagen immer die Wahrheit.
Sage ich mal die Wahrheit.
Ja.
Nee,
Zwillingsmund tut Wahrheit
also
kund,
ist
so sagt man ja.
genau. Ist auch wohl. Auf jeden Fall leiten wir jetzt mal über zum Thrustmaster 3000, würde ich sagen, wie wir ihn hinterher
Jo.
getauft haben.
Ja.
Felix, du hast ein Interview geführt.
Genau. Wir haben jetzt nämlich in nächster Zeit wirklich tatsächlich mal ein paar Gesprächspartner wieder rangeholt, die uns mal einen Einblick geben in andere Bereiche der Luftfahrt. Und Henning hat mit uns gesprochen. Und mit dem habe ich ein Interview geführt. Er hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und arbeitet jetzt in der Triebwerksüberholung. und ja, bietet uns und euch mal einen sehr spannenden Einblick in das Studium, aber auch in seinen Arbeitsalltag, den er jetzt als Ingenieur hat. Also bleibt auf jeden Fall dran, hört euch das an, ist wirklich super interessant. Wir haben auch schon ein paar weitere Gesprächspartner jetzt für die nächsten Wochen und wollen es immer mal so ein bisschen reinplätschern, damit wir von dem, ja, unserem Alltag so als Piloten auch mal ein paar das Spotlight sozusagen auf andere sehr, sehr wichtige Berufe in der Luftfahrtbranche lenken. Ja, und ich denke, dass für viele Zuhörer, die ja jetzt vielleicht auch kurz davor stehen, Abitur zu machen und sich jetzt so ein bisschen überlegen müssen, wie sie ihren weiteren Lebensweg so bestreiten, was das Berufliche angeht, sehr interessant, da mal reinzuhören. Und ja, bleibt einfach dran. An der Stelle auch nochmal ganz vielen Dank an Henning, hat sich Zeit genommen für viele Fragen, hat sehr ausführlich erzählt. Also wirklich vielen Dank und sehr, sehr interessant. Also bleibt auf jeden Fall dran.
Yes, danke Henning. Dann von meiner Seite auch danke an euch fürs Zuhören. Jetzt geht's gleich noch weiter mit dem Interview und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Semanas. Also,
CC.
Felix, gracias für die Folge und viele Grüße noch in den Urlaub und ja, bis zum nächsten Mal.
Obrigado. Ciao. Ja, wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns im Fensterplatz Podcast und wir sind uns quasi fernmündlich zugeschaltet. Henning sitzt nämlich in der schönsten Stadt der Welt, wie manche sagen, und ich begrüße dich mal mit dem klassischen Moin.
Besten Dank, dass ich hier sein darf. Und da hast du ganz recht, Hamburg. Was gibt's Schöneres, ne?
Ja, gut, ich sag da lieber nichts zu.
Aha.
Aber darum soll es halt auch nicht gehen. Du bist nämlich hier und hast dich bereit erklärt, mal ein bisschen was über deinen Job zu erzählen, beziehungsweise über deinen Berufsweg und das Studium. Deswegen würde ich dir einfach ganz kurz und knapp die Frage stellen, Henning, was machst du und warum machst du das?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich fange da mal ganz vorne an.
Ja.
Aktuell bin ich als Triebwerksingenieur tätig bei einem großen deutschen MRO. Das heißt, es ist ein Maintenance, Repair und Overhaul-Betrieb. Wir warten dort Triebwerke für Airlines und Kunden aus aller Welt. Und wie ich dahergekommen bin, versuche ich mal kurz darzustellen. Ich bin genauso wie du begeistert von der Luftfahrt, von der Fliegerei und das schon seit einer relativ langen Zeit. Das ging so Ende der Schulzeit, ging das richtig los. Und da ich auch so ein bisschen technikvernarrt bin, hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik belegen möchte. Das habe ich dann auch durchgezogen, sowohl im Bachelor als auch im Master. Ich habe das Ganze an der Uni Stuttgart gemacht, von 2013 bis 2020 war das. Ja, und danach, 2020, das ist vielleicht schon bei dem einen oder anderen noch als ein interessantes Jahr im Gedächtnis, war das so, dass die Corona-Pandemie so richtig zugeschlagen hat und die Luftfahrt, du warst ja genau davon betroffen, war quasi am Boden. War für mich denkbar ungünstig als Abschlussfenster meines Studiums. Dennoch hatte ich das Glück, dass ich in der Luftfahrt tatsächlich ins Berufsleben starten konnte. Es gab einen Bereich, der war davon relativ wenig betroffen, und zwar war das die Business Aviation. Da habe ich meinen Berufsstart hingelegt, konnte dort 2,5 Jahre unfassbar viel lernen in einem speziellen Umfeld der Luftfahrt und konnte danach dann endlich meinen Traum verwirklichen, nicht nur in die schönste Stadt Deutschlands zu ziehen, sondern auch in der kommerziellen Luftfahrt dann Fuß zu fassen.
Ja, sehr cool. Wir haben gerade im Vorgespräch schon so festgestellt, dass ich wohl in der gleichen Werkstatt mal tätig war wie du. Ich habe nämlich mal ein Schülerpraktikum dort gemacht, wo du jetzt arbeitest, in der Triebwerkswerkstatt. Das ist tatsächlich ja so, also wir haben jetzt Hörer, die sich ja wahrscheinlich das auch gar nicht so drunter vorstellen können. Also diese Triebwerke werden ja in regelmäßigen Abständen quasi tatsächlich abgenommen und dann komplett gewartet, ne? Also jede einzelne Komponente von diesem Flugzeugtriebwerk wird dann im Prinzip auf Herz und Nieren geprüft. Kannst du vielleicht einmal so grundsätzlich so einen Ablauf von so einer Triebwerksüberholung oder Wartung beschreiben, dass sich die Leute da ein bisschen was drunter vorstellen können, wie das läuft?
Na klar, ja, du hast genau recht. Also alle paar Jahre, das kommt dann auf das Triebwerksmuster drauf an, muss ein Triebwerk tatsächlich abgebaut werden vom Flugzeug, wird dann meistens per Luftfracht oder LKW in die großen Triebwerksbuden geschickt, wo diese dann teil- oder komplett zerlegt werden. Das kommt immer darauf an, was für Kundenwünsche dahinter stecken, was für rechtliche Anforderungen dahinter stecken, weil ich glaube, du kannst da genauso zustimmen, wie ich das auch berichten kann bei der Technik. Da gelten knallharte Regularien und da kann ich auch von guten Gewissen reden, da wird nicht gespart. Die Richtlinien, die wird man immer einhalten. Das sind harte Faktoren und dann geht es natürlich auch darum, ist die Performance des Motors noch gut, ne? Also ist das Motormodell, ist das noch effizient? Verbraucht das vielleicht zu viel Kerosin? Ist da eine Vibration vorhanden? Oder möchte der Kunde einfach nur sein Triebwerk einmal ein bisschen aufmotzen, Modifikationen durchführen? Also was ist möglich? Und wir versuchen das mit dem Kunden abgestimmt, so effizient und kostengünstig, aber dennoch sicher wie möglich zu gestalten. Das ist hier so unser Job. Wie die Triebwerkszerlegung dann abläuft, das ist meistens so, dass dann die Teile einzeln abgebaut werden, wenn nötig eben bis das Triebwerk in nackte Einzelteile zerlegt wurde. Jedes Bauteil wird, wenn nötig, erstmal noch gesäubert und dann werden Befunde festgestellt. Das heißt, Teile werden optisch begutachtet, werden ausgemessen, teilweise mit hochpräzisen und sehr speziellen Verfahren. Und erst wenn alles wieder sicher und für gut befundet wurde, wird das ganze Ding dann wieder zusammengebaut.
Kannst du einmal erklären, auch für unsere Zuhörer vielleicht, was sind denn noch so für Komponenten an so einem Triebwerk verbaut? Also der Laie denkt ja vielleicht, okay, das ist im Prinzip, sage ich mal, dafür da, um Vortrieb zu erzeugen, was ja auch stimmt, ist sicherlich die Hauptaufgabe, aber da sind ja auch noch ein paar andere Komponenten, du hast es eben schon gesagt, die dann abgebaut werden, die da auch noch am Triebwerk hängen und die auch nicht ganz so unwichtige Aufgaben erledigen während des Fluges.
Ja, total richtig. Also zum einen gibt es da das große Thema Air Supply. Ich weiß nicht, wie viele von deinen Zuhörern so tief drin stecken, aber da, die ganze Luft, zumindest bei den großen Triebwerksherstellern, mit denen ich zu tun habe, die geht aus dem Triebwerk ab und wird dann in die Kabine geleitet. Außerdem ist da die ganze Triebwerkssteuerung läuft tatsächlich kerosinbetrieben. Und auch dieses Kerosin, bevor es verbrannt wird, wird durchs ganze Triebwerk geleitet, um damit ganz viele Ventile zu steuern. Es findet die ganze Ölschmierung wird darüber gesteuert. Es gibt die hydraulische Versorgung, die läuft auch über das Triebwerk. Also da sind allerlei Komponenten, natürlich auch die elektrische Versorgung des ganzen Flugzeugs. Direkt am Triebwerk wird der Strom generiert. Jede essentielle Komponente führt mehr oder weniger auf das Triebwerk zurück. Deswegen gibt es da schon super viel zu beobachten und zu beheben, wenn das Triebwerk denn mal da ist.
Ja, und dementsprechend halt auch viel, was regelmäßig gewartet werden sollte, damit das auch wirklich einwandfrei funktioniert.
Jawohl.
Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen jetzt vielleicht, nachdem du jetzt so einen Einblick in deine aktuelle Tätigkeit gegeben hast. Du hast gesagt, du hast in Stuttgart studiert, Luft- und Raumfahrttechnik. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, weil vielleicht ist ja wirklich der ein oder andere Zuhörer jetzt auch dabei, vielleicht irgendwie gerade am Abi machen oder vielleicht sogar noch am Überlegen, welche Leistungskurse man so belegt. Mit welchen Inhalten beschäftigt sich denn das Studium? Wie geht das so los? Was kann man da so von erwarten, wenn man so einen Studiengang dann belegt?
Ja, voll. Ich versuch's mal in die wichtigen Punkte so zu unterteilen. Also erstmal das Wichtigste, der Aufbau vom Studium. Was sind überhaupt so die Themen und was will man damit bezwecken? Das Studium ist grundsätzlich in den meisten Universitäten unterteilt in ein Bachelor- und ein Masterstudium, wobei man ganz klar sagen kann, das Bachelorstudium soll die absoluten Grundlagen darstellen. Das ist sehr hart, sehr trocken und meistens auch sehr theorielastig. Schwerpunkte dabei sind, wie man sich vielleicht schon denken kann, Mathematik und Physik. Wobei die Physik gibt es dann nicht mehr als das eine Fach, sondern ist weiter unterteilt. Da gibt es Thermodynamik, technische Mechanik, Statik, da gibt es weitere Werkstoffkunde, da gibt es dann, wenn es schon in der Luft- und Raumfahrttechnik ist, auch Strömungslehre. Das sind alles wichtige Fächer, Konstruktionslehre. Das wird da wirklich gelehrt und da lernt man auch dann, sage ich mal, wie ein Ingenieur zu denken. Das ist Sinn und Zweck des Bachelorstudiums. In meiner Uni war das dann tatsächlich so, dass das eben schon schwerpunktmäßig auf die Luft- und Raumfahrt ausgelegt war. Fand ich unheimlich wichtig für die Motivation. Aber viele anderen Unis bilden es tatsächlich über ein reines Maschinenbaustudium ab, was sich dann thematisch kaum unterscheidet. Ja, und wenn man sich dann wirklich spezialisieren will, das kann ich eben nur raten, dann auch das Masterstudium dran zu hängen. Das dient dann dazu, da seinen Interessen voll nachzugehen. Meistens hat man da ganz viele Wahlmöglichkeiten und kann wirklich super spezifische Fächer wählen. Da gibt es dann Wahlfächer, chemische Antriebe der Raumfahrt. Es gibt dort natürlich auch Sachen wie Cockpit-Auslegung, ne, für Passagierflugzeuge, Triebwerksvertiefung. Das war jetzt was mich interessiert hat. Also da kann man sich total austoben, das ist dann echt spannend. Und außerdem hat man zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, gelernt, wie das Studium so funktioniert. Ich fand, das war eine deutlich spaßigere Zeit und auch etwas weniger stressig.
Okay, cool. Das hast du gerade das so im Nebensatz gesagt, man lernt, wie ein Ingenieur zu denken.
Ja.
Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Was heißt das genau? Wie denkt denn ein Ingenieur?
Das ist super schwierig zu beschreiben. Zumindest damals hatte ich das Gefühl auch noch gar nicht. Was mich immer wieder, und das ging meinen Kommilitonen genauso, eingeholt hat, ist so dieses Gefühl, verdammt, ich weiß hier gerade gar nichts. So, und das war während des Studiums genauso wie nach dem Studium. Und auch heutzutage, ich kann guten Gewissens sagen, vieles, was ich da gelernt habe, brauche ich im Berufsalltag nicht. Das ist wie nach dem Abi. So ist es mit dem Studium auch. Aber was man sich total aneignet, ist eben dieses Ingenieursdenken. Man hinterfragt gewisse Probleme ganz anders. Man geht im Kopf schon gewisse Lösungsmöglichkeiten durch. Und wenn es nur kleine Probleme sind im Alltag, dann versucht man doch irgendwie so mit dem gewissen Ingenieursgeschick da einfache Lösungen hervorzurufen, sage ich mal. Manchmal berechnet man auch irgendwas schnell. Und wenn es nur der Satz des Pythagoras ist, und das prägt dann so ein bisschen. Und ich finde, das lernt man unheimlich stark im Bachelorstudium, auch wenn einem das manchmal vielleicht nicht direkt bewusst ist.
Was hat dich dann am Thema Triebwerke so gereizt? Also warum hast du die Spezialisierung dann gewählt?
Ich finde, Triebwerke sind so das Komplexeste, was es gibt am Flugzeug. Man sieht von außen immer nur so eine große runde Tonne, wo sich was dreht, wo es irgendwie heiß wird und es ist unfassbar laut. Aber was da hinten passiert, hat
Wobei
mich
es ja auch leiser
damals,
wird, ne? Also es ist nicht mehr ganz
es
so
wird immer
laut.
leiser, genau, das ist eine super Sache. Aber dadurch wird es auch immer teurer und noch komplexer. Das ist dann der Nachteil. Nee, genau, ich wollte einfach wissen, was geht da drin genau vor sich? Was sind das für Materialien? Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert das? Warum kommen jetzt bei neuen Triebwerken Getriebe mit rein? Das waren so die Faktoren, die ich verstehen wollte. Gleichzeitig auch, wie wird so ein Triebwerk überhaupt getestet? Wie wird das ausgelegt? Finde ich unheimlich spannend und jetzt damit tagtäglich quasi zu arbeiten. Natürlich aus einer anderen Perspektive. Wir machen hier keine Triebwerksauslegung. Wir machen eher wieder Instandsetzung. Das heißt, man sieht das Triebwerk in einem anderen Zustand total runtergenutzt, aber so soll es sein. Und wir tun hier unser Bestes, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und so schließt sich dann eigentlich auch wieder der Kreis.
Diese neuen Triebwerke hast du jetzt eben schon angesprochen. So in den Medien ist ja aktuell auch viel die Rede vom Neo-Triebwerk, also was jetzt zu Flugausfällen, Flugplanstreichung führt. Was ist denn genau die Herausforderung? Du hast jetzt eben schon gesagt, dass jetzt auch Getriebe eingebaut werden, einfach damit ja jede Komponente im Prinzip die perfekte Drehzahl hat, ne? Also so
Genau.
habe ich das eigentlich immer verstanden. Was ist da so die Krux? Also wo ist im Moment das Problem, wenn man das irgendwie kurz mal beschreiben kann?
Ja, ich kann es probieren. Auch wenn ich gestehen muss, ich kenne mich mit dem betroffenen Motormuster nicht besonders gut aus. Ich arbeite an einem anderen. Aber was ich mitbekommen habe, ist tatsächlich das Getriebe gar nicht besonders problematisch. Es sind eher die hochspezifischen Werkstoffe. Die sind einfach in diesem Triebwerk weit über 1000 Grad ausgesetzt von den Temperaturen. Es ist unfassbar belastend. Wenn dazu noch die hohen Geschwindigkeiten kommen, brutale Fliehkräfte, die da wirken. Und daher sind es hochspezifische Materialien. Die sind unfassbar teuer und auch sehr empfindlich. Und bei dem betroffenen Motormuster gab es Probleme in der Herstellung dieser Teile. Da ist ein verunreinigtes Material leider verwendet worden. Und um dort wirklich jegliche Gefahren abzuwenden, müssen einfach sehr viele Bauteile von dieser betroffenen Charge gesondert untersucht werden. Und das führt einfach gerade zu großen Ausfällen des betroffenen Triebwerks. Aber grundsätzlich ist einfach der Verschleiß ist ein Problem, insbesondere in heißen Regionen, dort, wo es auch vielleicht irgendwie sandig ist in der Luft. Das ist anfällig für moderne Triebwerke. Das mögen die gar nicht.
Also ich habe jetzt letztens gelesen, ich glaube in China ist das, wo die Leute vor dem Flug so Münzen ins Triebwerk schmeißen. Also falls ihr
Ja,
das
Wahnsinn.
vorhabt, also macht das bitte nicht. Küsst lieber die Kabinentür oder so, ich weiß es nicht, aber keine Münzen ins Triebwerk packen.
Nicht, wenn ihr damit fliegen wollt, dann
Ja,
lasst das
genau.
bitte.
Wenn ihr dann doch nicht zu den Schwiegereltern wollt, dann ist es vielleicht eine ganz gute Art und Weise, den Flugeinsatz erstmal abzubrechen. Meinst du denn so aus deiner Sicht diese Triebwerksgeneration, so wie wir sie jetzt kennen, ich sag mal die, was du gerade gesagt hast, diese Tonnen unter den Flügeln, die man da hinschraubt, geht da noch was oder wo siehst du so die Zukunft vom Antrieb?
Ja, also da geht auf jeden Fall noch was. Auch die modernen Triebwerke, die werden weiter gepimpt. Da folgen super viele Modifikationen, um einfach das Triebwerk noch zuverlässiger, teilweise sogar noch effizienter zu gestalten. Und ich glaube auch, dass das Triebwerk, so wie wir es heute sehen, ist hier noch nicht im Endstadium angekommen. Ich glaube, da werden noch ein, zwei Triebwerksgenerationen kommen, bevor wirklich der große Wechsel ansteht. Aber der kommt definitiv. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Also die großen Triebwerkshersteller sind da schon auf sehr zukunftsweisenden Wegen unterwegs, was ich so mitbekomme. Das sind so Konzepte wie Open Rotor, da forscht CFM auf jeden Fall dran, das habe ich mitbekommen. Dann gibt es auch Rolls-Royce forscht an einem Ultrafan, der einfach nochmal deutlich größer ist als das GE90, was bis dato eigentlich das größte kommerziell betriebene Triebwerk ist. Also da kommen spannende Konzepte auf uns zu, da bin ich mir ganz sicher, aber bis das wirklich unter einem kommerziell betriebenen Flugzeug fliegt, das dauert noch ein paar Jährchen, da können wir uns noch gedulden, aber wir können uns freuen, es wird spannend.
Und so, also ich meine, klar, jetzt wird viel so an diesen SAF-Sachen geforscht, also Sustainable Aviation Fuel. Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Untersuchungen mit Wasserstoff, Brennstoffzelle etc., was ja dann wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer wäre.
Oh ja.
Meinst du, also hältst du sowas auch für, ich sag mal jetzt nicht in naher Zukunft, aber also sind das auch Konzepte, die du jetzt als Ingenieur, als vielversprechend erachtest oder sagst du, na, ich glaube, das wird doch eher darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann den, ja, unser Kerosin quasi nachhaltig produzieren?
Also wie ich das sehe, ist die Forschung dahingehend schon echt weit fortgeschritten. Da sind auch super viele schlaue Köpfe dran, wo ich mich definitiv nicht zuzähle. Ich habe das nur mal am Rande mitbekommen. Probleme aktuell ist weniger die Triebwerkstechnik dahinter, sondern vielmehr die Aufbewahrung vom Wasserstoff, weil das einfach so ein flüchtiger Stoff ist, der unter Extrembedingungen auch gelagert werden muss. Ich glaube, das ist aktuell so die größte Challenge. Und dann natürlich Infrastruktur. Wie geht man damit um an Flughäfen? Das ist alles anders als bisher mit Kerosin der Fall. Ich glaube, da gibt es noch einiges an Umstellung, aber triebwerkstechnisch spezifisch bin ich mir sicher, dass das eigentlich machbar wäre. Vielleicht noch nicht übermorgen, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber ich glaube, das ist darstellbar.
Okay, cool. Ist das auch, also so Nachhaltigkeitsthemen, spielt das im Studium auch schon eine Rolle? Hast du dich da auch schon mit beschäftigt während des Studiums?
Ich muss dazu sagen, mein Studium liegt schon ein paar Jährchen zurück. Ich bin da vor, wie gesagt, vor 4 Jahren ungefähr fertig geworden. Als ich angefangen habe, war das noch überhaupt keine Rolle. An meiner Universität habe ich gerade eben nochmal nachgeguckt. Es hat sich einiges gewandelt, gerade auch in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich glaube, inzwischen, wenn man das möchte, kann man sich darauf so ein bisschen einschießen. Das geht bestimmt, ja. Und was auf jeden Fall auch damals schon ein wichtiges Konzept ist, wir kriegen da ja neueste Technologien beigebracht im Studium und eben das Denken, wie man neue Technologien voranbringen kann. Also im Grunde ist ja auch eine große Aufgabe des Studiums, generell danach ins Berufsleben zu starten und neue Impulse zu setzen. Das heißt, es wird hier gearbeitet an neueren Materialien, die leichter sind in der Luftfahrt, super effizient oder eben die Performance von Triebwerken steigern. Also all das Ganze, der Sinn und Zweck dahinter ist ja auch, die Luftfahrt nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, so der grundsätzliche Gedanke, der ist sowieso da.
Ja, ich sag, das ist auch immer, also wenn man so im Alltag so als Pilot sich so ein bisschen erklären muss, ich will jetzt nicht sagen rechtfertigen, aber ich glaube, dass viele Leute das tatsächlich auch immer noch nicht wissen, dass ja auch die Airlines ein riesengroßes Interesse daran haben, möglichst, also nachhaltig in Anführungszeichen jetzt mal zu fliegen.
Voll.
Weniger auch aus ökologischen Gründen, sondern einfach ökonomisch, weil mittlerweile der Treibstoff so ein riesen Kostenblock ist, dass jedes Kilogramm, was irgendwie gespart werden kann, sich so auch sofort in der Bilanz niederschlägt, ne?
Na klar.
Ja, so ein bisschen, ja, du hast jetzt gesagt, du hast dich dann spezialisiert so auf Triebwerke. Wie ist das generell so mit den Jobaussichten dann als fertiger Ingenieur? Du hättest ja wahrscheinlich auch dann in Richtung Triebwerksentwicklung gehen können, oder?
Auf jeden Fall, ja. Das hätte man durchaus machen können. Ich glaube auch, dass zumindest in Stuttgart ist es ein bisschen speziell, ne? Also, wie man sich denken kann, Stuttgart ist halt eine Autostadt und viele von meinen
Ja,
Kommilitonen
stimmt.
haben den Absprung in die Luftfahrt gar nicht geschafft. Ich
Ja,
glaube,
okay.
So irgendwie roundabout zwei Drittel verlassen die Luftfahrt dann nach dem Studium oder Raumfahrt und gehen tatsächlich in die Automobilindustrie.
Ach, krass,
Ist
okay.
wahrscheinlich generell nicht ganz so verbreitet. Ich glaube schon, dass viele Leute das Studium aus einer Motivation heraus betreiben und die wollen dann auch in die Luft- und Raumfahrt. Einige meiner Kommilitonen haben auch direkt einen Doktor hinten dran gehängt. Einfach auch, weil die Situation damals das gar nicht so hergegeben hat, da in der Luftfahrt durchzustarten. Aber generell bist du super ausgebildet für jegliche Ingenieurstätigkeit. Natürlich macht das Sinn, wenn man da irgendwie einen Schwerpunkt findet. Und wenn es nur eine Ventilatorenauslegung ist, ne, bei Ventilatorenherstellern, all sowas ist wunderbar geeignet. Oder bei großen Automobilherstellern in der Aerodynamikabteilung, die werden sich auch die Hände reiben, wenn sie dich als Bewerber da vor sich stehen sehen. Also die Chancen sind super. Grundsätzlich, wenn nicht gerade eine Krise vor der Tür steht, wie es damals der Fall war. Aber da sollte man mal optimistisch bleiben.
Ja, sonst hättest du jetzt schön in die S-Klasse mal mit einem Triebwerk eingebaut. Das wäre auch was gewesen.
Nee, bei mir ist einfach die Motivation für Autos, das catcht mich nicht. Ich bin irgendwie doch in der Luftfahrt sehr happy
Ja, ist
und
doch
ist für mich nicht
perfekt.
mehr wegzudenken.
Also das muss ich auch sagen, also es ist wirklich cool, wenn man mit Leuten aus der Luftfahrt ins Gespräch kommt. Irgendwie haben dann doch alle wirklich so sprichwörtlich Kerosin im Blut und irgendwie ist das doch für jeden so eine Leidenschaft, der man dann nachgeht, ne? Also ich habe selten Leute getroffen, die sagen, ja, ich mache das eigentlich nur wegen, keine Ahnung, wegen der Kohle oder wegen, ja, was weiß ich, wegen Prestige oder, also es ist schon so, dass viele Leute da echt so mit Herzblut hinterher sind, ne?
Ja, voll. Ich hatte einen im Studium, das muss ich jetzt mal droppen, der hat gesagt, er hat das nur studiert, weil das cooler klingt als Maschinenbau. Macht das nicht. Und tatsächlich hatten wir auch echt viele Pilotenanwärter, die sich Wartezeiten damit vertrieben haben und haben dann gesagt, gut, wenn ich die Zeit eh irgendwie
Ja.
nutzen muss, dann mache ich doch was Sinnvolles und bilde mich hier noch weiter. Fand ich eine super coole Aktion.
Okay. Ja, ich oute mich jetzt mal als, also ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil Mathe und Physik jetzt nicht so meine Steckenpferde waren. Aber die Frage will ich dich jetzt mal stellen. Was hätte denn der 16-jährige Felix machen können, damit er dieses Studium auch geschafft hätte? Also, wenn man jetzt zur Schule geht und sagt, ich habe echt Bock, das zu machen, wie bereitet man sich denn am besten so drauf vor? Oder was würdest du sagen? Also, macht es dann auch Sinn, wenn man jetzt Mathe und Physik vielleicht als Leistungskurse wählt? Bringt einem das was im Studium oder hauen die einem in der Uni dann eh nochmal so viel Krams um die Ohren, dass man sich da eh hinsetzen muss und halt nochmal von neu anfängt sozusagen?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Lerntyp du bist. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, auch ich hatte Physik nicht als Leistungskurs, hatte mir da auch ein bisschen Gedanken gemacht, aber es war kein Problem. Also zum einen lernt man ja meistens nicht alleine, sondern man hat da irgendwie so seine, man findet erstmal neue Freunde, ist dann in so einer Gruppe, viele Kommilitonen und in den meisten Klausuren lernt man auch gemeinsam. So war das zumindest in meinem Fall. Und da kann man sich super ergänzen. Gerade weil viele von denen hatten Physik ein bisschen intensiver als ich. Das ist ein Vorsprung von 1, 2, 3 Wochen und dann ist man da einigermaßen gleich auf. Und wenn man da ein bisschen Motivation an den Tag bringt, ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man Mathe und Physik wirklich bis zum Ende der Schulzeit mehr oder weniger durchzieht, aber das muss nicht furchtbar vertieft sein. Wenn man da so ein Grundverständnis mitbringt, alles Weitere klärt sich dann in den Klausurenphasen. Die sind intensiv, die machen keinen Spaß. Das ist wirklich Leben am Limit. Das ist ein paar Wochen jedes Semester, so war das bei uns. Da kommt man wirklich an seine Grenze, aber dann, ja, das zahlt sich aus. Das gehört irgendwie dazu und paar Monate später kann man da nur noch drüber lachen.
Ja, muss jeder dann irgendwie durch, ne? Muss einen sauren Apfel beißen, aber danach ist man dann irgendwie stolz und froh, dass man es geschafft hat.
Ja, voll. Und es gibt auch immer Fächer, die liegen irgendwie besser als die anderen. Also wenn es jetzt mit Mathe oder Physik nicht so richtig gut ist, da, wie gesagt, es gibt auch Werkstoffkunde, super spannendes Themengebiet. Es gibt dann irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, die Raumfahrt und so kann man sich dann auch wieder ein bisschen ausgleichen, was die Noten angeht.
Wie ist das jetzt so als also so Thema Jobaussichten als Ingenieur und vielleicht auch so Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man sich für eine Karriere entschieden hat, kannst du da noch so ein paar Wörter drüber verlieren vielleicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja gerade eben schon mal angedeutet. Also einige meiner Kommilitonen haben nach dem Studium eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter aufgenommen, um danach mit der Doktorarbeit zu beenden.
Also
Und
eine
dann auch mit
akademische
Doktortitel.
Laufbahn dann im Prinzip an der
Ganz
Uni
genau.
oder?
Ganz genau richtig. Und ich glaube, das ist natürlich auch heute noch ein großer Karriereboost. Ich hatte da jetzt nicht mehr die Motivation. Nach der Masterarbeit war ich durch mit dem Thema. Deswegen wollte ich direkt ins Berufsleben starten. Was heutzutage super hilfreich ist, und das kann ich wirklich von Herzen nur jedem empfehlen, nicht nur aus karrieretechnischen Gründen, sondern auch, weil das einen persönlich super viel weiterbringt. Auslandserfahrung, Riesenthema. Wird auch im Studium wirklich aktiv unterstützt. Zum einen muss man sowieso bei uns, zumindest war das damals der Fall, ein Praktikum machen. Und zum anderen ist es sehr verbreitet, dass man auch da ins Ausland geht im Rahmen des Studiums. Da gibt es Erasmus-Möglichkeiten, wo man an eine andere Uni geht. Ich habe das über ein Praktikum gemacht. Ich war dann nochmal in Irland für ein halbes Jahr und habe auch das über Erasmus fördern können. Also das ist eine super Möglichkeit und ich glaube, das ist heutzutage im Lebenslauf sehr, sehr gern gesehen. Und wie gesagt, auch das bringt euch persönlich unfassbar weiter. Kann ich nur empfehlen, war eine coole Zeit. Oder auch wenn man im Rahmen der Berufstätigkeit sich dann noch weiter qualifizieren möchte, aus der Masse so ein bisschen herausstechen möchte, dann bietet sich so ein MBA zum Beispiel an, ein Master of Business Administration. Wenn man sagt, okay, genug, ich habe jetzt so viel gelernt über die Technik und Verfahren und so weiter. Ich will auch mal finanzielle Aspekte mit ins Spiel bringen, Managemententscheidungen mittragen können, dann hilft das, glaube ich, auch enorm.
Okay. Und Ingenieure werden nach wie vor gesucht in der Luftfahrt?
Definitiv. Die Luftfahrt, die steht nie still. Das glaubst, weißt du ja auch. Natürlich, der Fokus wird sich ein bisschen verschieben. Auch hier, die Digitalisierung findet Einzug. Das ist gerade ein rasantes Wachstum. Also wenn man sich in der Hinsicht weiterbildet, hast du auch beste Chancen. Definitiv.
Okay. Also es ist tatsächlich auch so, dass im Triebwerk nicht nur die Hardware entscheidet, sondern auch viel Software. Und das ist dann tatsächlich auch was für IT-Spezialisten, oder?
Absolut, ja. Also jedes Triebwerk wird von der, bei uns heißt es EEC oder ECU gesteuert. Im Prinzip ein großer Rechner, der super viele Daten abzapft und bei modernen Triebwerken auch unfassbar viele Daten generiert und speichert. Also das ist das der Kern des Ganzen. Das ist das Herz quasi vom Triebwerk, ist ein großer Computer. Also auch da, wenn man programmiertechnisch für die Luftfahrt Begeisterung findet, ist das eine super spannende Angelegenheit. Was ich übrigens auch noch anmerken möchte, was Karriere angeht, insbesondere Frauen sollten sich hier angesprochen fühlen, sind leider viel zu wenige im Studium, muss ich jetzt tatsächlich echt mal sagen. Also bei uns war das im niedrigen einstelligen Prozentbereich, befürchte ich. Also es war leider erschreckend zu sehen, spricht allerdings gar nichts dafür, dass diese Quote so niedrig ist. Also Frauen können das mindestens genauso gut wie Männer. Und wenn die das Studium durchziehen, wo ich sicher bin, dass das auch mit Erfolg machbar ist, dann haben die auch beste Karrierechancen. Gerade heutzutage, weil viele Firmen fördern aktiv Frauen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, scheut euch nicht. Deswegen, die Chancen sind absolut gegeben.
Ja, finde ich cool, dass du das nochmal sagst. Wir haben auch für den Pilotenjob schon mal Werbung gemacht für die Mädels, die zuhören.
Absolut angemessen.
Ja, und es ist auch super, dass du es nochmal sagst, weil ich glaube, also zumindest unsere Generation, ich würde uns jetzt einfach mal in einen Topf schmeißen, weil wir ja jahremäßig jetzt nicht ganz so weit auseinander sind. Ich glaube, für uns ist das, also spielt das Geschlecht ja überhaupt gar keine Rolle, ne? Also das ist so wurscht und meistens ist es ja wirklich einfach eine Bereicherung, finde ich, wenn man dann so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen einfach auch hat. Und umso besser, dass du es jetzt nochmal gesagt hast, dass auch Mädels sich da nicht vorscheuen sollten,
total,
diesen Beruf zu ergreifen. Ja.
Auch im Berufsalltag, jeder wird hier gleich mit Respekt behandelt, also alles easy, wirklich, total.
Perfekt. Braucht man für deinen Job in der Triebwerkswartung und Instandsetzung, braucht man da auch ein bisschen handwerkliches Geschick oder...
Gute Frage. ich glaube, so ein Grundverständnis schadet nicht. Und wenn man da wirklich zwei linke Hände hat, ja gut. Also meiste Zeit sitzt man tatsächlich am Rechner. Wir haben einen Schreibtischjob, haben aber trotzdem viele Klärungsmöglichkeiten und sind wirklich mit der Werkstatt in enger Verbindung. Und da schadet es natürlich nicht, wenn man auch weiß, wie man mit einem Schraubenschlüssel umgehen müsste. Muss man faktisch im Alltag nicht. Aber es ist, glaube ich, auch unfassbar hilfreich, wenn man sich mal in der Werkstatt zeigt, aktiv. Also bei mir wurde das auch gefördert, dass ich tatsächlich mal 2 Wochen Hands-on-Training habe. Macht super viel Spaß und gibt, glaube ich, auch den Kollegen ein besseres Bild ab, dass man da durchaus auch bereit ist, sich mal die Pfoten schmutzig zu machen.
Ja, ich denke auch, man muss mit gutem Beispiel vorangehen, ne?
Ist so.
Und ich glaube, manchmal ist es tatsächlich auch gar nicht so leicht. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe letztens irgendwie auf YouTube auch mal ein Porträt gesehen über auch so einen ingenieurswissenschaftlichen Studiengang. Und da haben sie dann gesagt, ah ja, das wäre hier irgendwie ganz cool gewesen, wenn die sich vorher mal Gedanken drüber gemacht hätten, dass man das bei der Reparatur leichter ausbauen kann und sowas. Ich glaube, dass tatsächlich manchmal Theorie und Praxis dann doch ein bisschen auseinandergehen, ne?
Das stimmt. Dazu hatten wir auch eine Aufgabe im Studium, wo wir mussten damals passenderweise auch einen Teil vom Triebwerk mal konstruieren. Und da wurde echt auch großen Wert drauf gelegt, dass das wirklich alles auseinanderbaubar ist. Weil es bringt einem nichts, wenn man das perfekte Triebwerk baut. Oder sei es drum, es kann ja auch generell ein Flugzeug sein, aber es muss auch handelbar sein im Alltag. Dazu muss man Teile abbauen können. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du die beste Erfindung da an den Tag legen. Es wird auf Dauer nicht funktionieren.
Ja. Cool. Ich sag vielen, vielen Dank, Henning. Das war echt interessant. Richtig cooler Einblick. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterfragen, weil euch das auch mega interessiert. Aber ich fürchte, so viel Zeit haben wir selbst hier im Podcast nicht.
Nee, alles cool.
Aber
Hat
ich
mich gefreut.
glaube, du hast auf jeden Fall bei einigen Leuten vielleicht hoffentlich so einen kleinen Funken entzündet. Und du hast ja eben auch schon gesagt, viele Leute, die dann vielleicht doch irgendwann mal ins Cockpit wollen, die das aber vorher auch studiert haben oder keine Ahnung, eine Leidenschaft dann für Triebwerke haben. Du hast gesagt, man kann sich spezialisieren. Also es ist so ein Riesenfeld und so interessant, wenn man sich für Luftfahrt interessiert. Also auf jeden
Genau.
Fall vielen Dank, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast in das Studium.
Sehr, sehr gerne.
Und ich würde sagen, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Ich wollte sagen, ob du noch irgendwas loswerden willst an unsere Zuhörer, ob du noch irgendwas hast.
Ja, follow your dreams, oder? Also, wie gesagt, die Luftfahrt ist ein super cooles, spannendes Feld. Da sind Felix und ich uns, da sind wir uns ganz einig. Folgt da euren Träumen, geht dem nach, was euch am meisten Spaß macht. Dann ist es auch gar nicht mehr so ein wirklicher Beruf, sondern die Berufung. Genau, mach das und dir, Felix, always happy landings, würde ich sagen.
Ja, danke.
Und danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, wie sagt man denn bei Technikern? Immer Holm und wie geht das? So Holmbruch oder wie sagt man nochmal? Gibt's
Oh,
auch.
das höre ich nicht so gerne.
Ja, was sag ich denn? Dann wünsche ich dir keine Münzen im Triebwerk, sagen wir mal
Das freut uns. Da, ja, das sehen wir gerne.
so. Top. Danke, Henning. Mach's gut, ne?
Ebenfalls, mach's besser. Bis denn.
Ciao.
Ciao.